Nichts ist so sicher wie der Tod. April, April. Aber im Ernst, heute früh habe ich im Radio gehört, dass die Sterberate in Deutschland bei sage und schreibe 100% liegt. Und in den anderen Ländern dieser Erde sieht es nicht besser aus. Und vor kurzem hat mir der James erzählt, dass ihm mal jemand den Rat gegeben hat, nimm das Leben nicht zu ernst, du kommst doch nicht lebend raus. Hört sich auch interessant an, das ist auch ein interessanter Gedanke. Aber warum sagen Menschen so etwas? Es hört sich alles irgendwie so hoffnungslos an. Was ist dran an diesen Aussagen? Haben die Menschen recht, wenn sie das sagen? Oder sehen sie einfach alles ein bisschen zu schwarz? Ich würde sagen, einerseits haben sie recht, andererseits aber nicht. Warum haben sie recht? Weil der Tod Gesetz ist. Es gibt das Gesetz des Todes. Und damit ist nicht das mosaische Gesetz gemeint, sondern es handelt sich um ein Prinzip, also eine Art Naturgesetz. Nehmen wir zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft. Wenn du etwas in der Hand hältst und du lässt es los, ja, wenn ich jetzt was haben würde, dann wird es runterfallen. Es kann gar nicht anders. Warum? Weil es ein Gesetz gibt, nämlich das Gesetz der Schwerkraft. Und genauso ist es mit dem Leben eines Menschen. Wenn ein Kind geboren wird, dann weißt du von vornherein, dieser Mensch wird eines Tages wieder sterben. Man denkt in dem Moment in der Regel zwar nicht dran, aber man weiß, dass es so ist. Warum? Weil es ein Gesetz gibt, das Gesetz des Todes. Und warum gibt es dieses Gesetz? Wegen der Sünde. Und darum wird dieses Gesetz in der Bibel das Gesetz der Sünde und des Todes genannt. Und wir wären wirklich hoffnungslos verloren, wenn dieses Gesetz des Todes endgültig wäre. Unser Leben wäre total sinnlos, wenn es keine Möglichkeit gäbe, dieses Gesetz zu durchbrechen. Aber Gott sei Dank gibt es einen Menschen, der dieses Gesetz durchbrochen hat. Es gibt einen Menschen, der den Tod besiegt hat, und das ist unser Herr Jesus Christus. Ja, er ist gestorben, aber sein Tod war nicht endgültig. Er ist wieder auferstanden und er lebt. Und wie konnte das geschehen? Wie konnte der Herr Jesus das Gesetz des Todes durchbrechen? Durch den Geist des Lebens. In ihm war und in ihm ist der Geist des Lebens. Und weil der Geist des Lebens im Herrn Jesus ist, darum hat das Gesetz des Todes keine Macht über ihn. Und über diesen Geist des Lebens, welcher Christus aus den Toten auferweckt hat, über den möchte ich heute reden. In drei Punkten. Der erste Punkt, der Geist des Lebens heißt ein anderes Gesetz. Der zweite Punkt, der Geist des Lebens heißt eine andere Gesinnung. Und drittens, der Geist des Lebens heißt ein anderer Leib. Wir schlagen unsere Bibeln auf in Römer Kapitel 8. Römer 8 und ich lese mal die ersten vier Verse. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Geistes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Es gibt also ein anderes Gesetz. Und dieses Gesetz nennt sich das Gesetz des Geistes des Lebens. Und dieses Gesetz des Geistes des Lebens ist stärker als das Gesetz der Sünde und des Todes. Und dadurch, dass der Geist des Lebens in unserem Herrn Jesus Christus ist, dadurch steht er nicht unter dem Gesetz des Todes, sondern er steht unter dem Gesetz des Lebens. Und darum konnte der Tod ihn auch nicht halten. Das Gesetz des Lebens ist stärker als das Gesetz des Todes. Und darum konnte es gar nicht sein, dass Jesus tot blieb. Er musste wieder auferstehen. Was passiert, wenn du einen toten Vogel in die Luft wirfst? Was meint ihr, Kinder? Nico. Er fällt wieder runter. Genau. Warum? Wegen dem Gesetz der Schwerkraft. Richtig. Und was passiert, wenn du einen lebendigen Vogel in die Luft wirfst? Der fliegt runter und bekommt Kratzer. Seid ihr alle einverstanden? Danke für die Antwort. Aber wenn er lebendig ist, ein Vogel, meinst du wirklich, der fällt wieder runter? Echt? Ist jemand anderer Meinung? Lara? Der fliegt. Der fliegt davon. Warum fliegt er davon? Wegen dem Gesetz des Lebens, genau. Ja, das ist richtig, aber es ist ein anderes Gesetz des Lebens, ja. Es ist das Gesetz des natürlichen Lebens. Und dieses Gesetz ist stärker als das Gesetz der Schwerkraft. Und das Gesetz des Geistes des Lebens, das ist nicht nur stärker als das Gesetz der Schwerkraft, es ist sogar stärker als das Gesetz der Sünde und des Todes. Paulus schreibt, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Okay, dass der Herr Jesus nicht unter dem Gesetz des Todes ist, weil der Geist des Lebens in ihm ist, das ist mir klar. Aber wie kann das Gesetz des Geistes des Lebens mich von dem Gesetz der Sünde und des Todes freimachen? Paulus erklärt zuerst, warum es nicht geht. Oder wie es nicht geht, nämlich durch das mosaische Gesetz. Er sagt, denn das dem Gesetz Unmögliche tat Gott. Dem mosaischen Gesetz war es nicht möglich, Menschen von der Sünde und damit vom Gesetz des Todes zu befreien. Das mosaische Gesetz schaffte es nicht, bei den Menschen ein geheiligtes Leben hervorzubringen. Das Gesetz konnte Menschen nicht dazu bringen, Gottes heilige Anforderungen zu erfüllen. Warum konnte das Gesetz das nicht? War es kein gutes Gesetz? War es unvollkommen? War das Gesetz zu schwach? Auf keinen Fall. Da steht, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Und in Römer 7, Vers 12 schreibt Paulus, also ist das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Und auch David sagt in Psalm 19, Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Also am Gesetz liegt es nicht. Es liegt am Fleisch. Nur durch das Fleisch ist das Gesetz kraftlos. Ja, wie muss man das verstehen? Jetzt kommt ja bald wieder die Zeit, wo man die Reifen wechseln darf. Und wenn du so wie ich das mit einem Wagenheber machst, dann suchst du dir dazu einen festen Untergrund aus, auf dem du den Wagenheber dann platzierst. Und der Wagenheber ist gut, also meiner ist gut. Und zumindest hatte bisher immer mein Auto hochgehoben, ne? Und wenn er auf einem festen Grund platziert ist, dann hat er die Kraft, dein Auto anzuheben. Wenn du ihn aber auf einem schwachen Grund platzierst, zum Beispiel im Sandkasten oder, um bei dem Begriff zu bleiben, nehmen wir mal ein Stück Fleisch, wenn es nicht gefroren ist, ja, so ein schwabbeliges Stück Fleisch, dann bekommt der Wagenheber dein Auto nicht hoch. Der Wagenheber rutscht weg. Warum? Weil er zu schwach ist, dann kauft er einen besseren, kauft dir den besten und den teuersten Wagenheber, den es auf dem Markt gibt. Und es wird dir trotzdem nicht gelingen, weil der Untergrund nachgibt. Der sandige Boden ist nicht fest genug und das Stück Fleisch ist zu schwach. Ja, das Gesetz konnte keinen Menschen erlösen, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Warum ist das Fleisch zu schwach? Wegen der Sünde. Also musste eine andere Lösung her. Das dem Gesetz Unmögliche tat Gott. Wie? indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Okay, ein langer Paulussatz. Aber zusammengefasst, Gott sandte seinen Sohn. Nicht in sündigem Fleisch, sondern in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Das ist ein Unterschied, ja? Jesus kam in menschlicher Gestalt, aber er war im Gegensatz zu uns ohne Sünde. Und er blieb auch bis zuletzt ohne Sünde. Und somit war er nicht unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Gott sandte Jesus für die Sünde, also um der Sünde willen. Und im Fleisch, also in menschlicher Gestalt, verurteilte Jesus die Sünde. Was bedeutet das? Jesus war im Fleisch und damit den Angriffen der Sünde und des Fleisches ausgesetzt. Und besonders deutlich sehen wir das, als der Satan den Herrn Jesus in der Wüste versuchte oder auch als der Jesus im Garten Gethsemane gegen die Versuchung ankämpfte, den Weg ans Kreuz doch nicht zu gehen. Und der Jesus im Fleisch war den Attacken der Sünde ausgesetzt. Aber die Sünde scheiterte an ihm. Die Sünde fand keinen einzigen Ansatz, und der Herr Jesus bot ihr nicht ein einziges Mal auch nur die geringste Angriffsfläche. Und so besiegte der Herr die Sünde. Er verurteilte die Sünde. Und die Sünde erlitt ihre vernichtende Niederlage. Ja, das ist ja alles schön und gut. Das ist super, dass der Herr Jesus die Sünde besiegt hat. Aber was ist mit uns? Es steht doch geschrieben, dass er das für uns getan hat. Für sich selber hatte er das ja gar nicht nötig. Er musste das ja niemand beweisen. Paulus schreibt, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Also wie kommt der Sieg Jesu zu uns? Wie kann das Gesetz des Geistes des Lebens dich und mich freimachen von dem Gesetz der Sünde und des Todes? Wie werden wir Menschen, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln? In Römer 8, Vers 1 haben wir gelesen, also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also wir müssen in Christus Jesus sein. Was heißt das nun? Ich habe ja vorhin den Vergleich mit dem Vogel gebracht, der durch das Gesetz des natürlichen Lebens das Gesetz der Schwerkraft überwindet. Jetzt nehmen wir mal einen großen Vogel. Kinder, was ist ein großer Vogel? Ein Adler? Ein noch größerer? Ein Flugzeug? Ja. Die wissen schon ein bisschen Bescheid. Ja. Ja, nehmen wir ein Flugzeug. Also auch das Flugzeug überwindet das Gesetz der Schwerkraft. Allerdings durch ein paar andere Gesetze. Ja. Warum fliegt ein Flugzeug? Ihr dürft jetzt mal nichts sagen. Was meint ihr? Warum fliegt ein Flugzeug? Keine Idee? Lara, du bist doch sonst auch so schlau. Weil man das bei den Vögeln abgeschaut hat. Ja, ein bisschen schon, ein bisschen ist da dran, ja. Also es gibt da so zwei Gesetze. Und das eine ist, also zwei Dinge. Erstens muss der Antrieb stärker sein als der Luftwiderstand. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist die, der Auftrieb muss stärker sein als das Gewicht. Ja, und diese zwei Dinge muss das Flugzeug erfüllen, damit es fliegen kann. Und durch seinen Motor samt Treibstoff und durch seine Tragflügel erfüllt ein Flugzeug diese Voraussetzungen und kann somit fliegen. Ich selber erfülle nur eine dieser Voraussetzungen, zumindest meistens. Ja, meistens ist mein Antrieb größer als der Luftwiderstand. Sonst könnte ich ja nicht laufen. Aber dass mein Auftrieb größer ist als mein Gewicht, das habe ich noch nicht geschafft. Also wenn ich hochspringe, dann geht es nicht immer weiter nach oben, sondern lande ich irgendwann wieder auf dem Boden der Tatsachen. Also fliegen kann ich nicht. Wie kann ich jetzt trotzdem fliegen? Ja, ganz einfach, indem ich in das Flugzeug hineinsteige. Wenn ich mich in einem fliegenden Flugzeug befinde, dann fliege ich auch. Nicht, weil ich das Gesetz der Schwerkraft selber überwinde, sondern weil das Flugzeug dieses Gesetz überwindet. Und genauso ist es, wenn du dich in Christus befindest. Wenn du in Christus bist, dann bist du freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und nicht, weil du selber dieses Gesetz überwunden hast, sondern weil Christus die Sünde besiegt hat. Mag sein, dass du trotzdem sterben wirst, weil dein Leib ja immer noch derselbe ist. Aber der Tod hat keine Macht mehr über dich, wenn du in Christus bist. Der Tod wird dich nicht halten können. Ja, und wenn du noch nicht in Christus bist, dann fragst du dich jetzt vielleicht, wie komme ich denn da überhaupt hinein? Wie kann ich in dieses Flugzeug einsteigen? Ja, der Schlüssel, um in Christus hineinzukommen, ist der Glaube. In Römer 5, Vers 1 sagt Paulus, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Und der Herr Jesus sagt auch immer wieder, zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 11, das hatte Willi heute schon vorgelesen, im Gespräch mit Martha, als ihr Bruder Lazarus gestorben war. Ich lese die Verse nochmal. Johannes 11, 25 bis 28. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Was bedeutet an Jesus glauben? Wenn in der Bibel von Glaube die Rede ist, dann ist damit nicht das gemeint, was wir heutzutage so alles unter Glauben verstehen. Jesus meint keine Religion. Er meint auch nicht Glauben im Sinn von Vermuten. Wenn Jesus sagt, glaube an mich, dann meint er, vertraue mir dein Leben an. Übergib mir das Steuer deines Lebens. Lass mich dein Herr sein. Lebe dein Leben nicht mehr nach deinen eigenen Gutdünken, sondern lass mich dein Führer sein und folge mir. Das bedeutet an Jesus glauben. Und diese Art von Glaube ist der Schlüssel, um in Christus hineinzukommen. Und wenn du in Christus bist, dann kannst du sagen, das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Durch den Geist des Lebens gilt für dich dann ein anderes Gesetz. Der zweite Punkt, eine andere Gesinnung. Der Geist des Lebens bewirkt eine andere Gesinnung in dir. Dazu lesen wir in Römer 8 weiter, die Verse 5 bis 8. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Der Geist des Lebens verändert deine Gesinnung. Wir lesen hier von zwei verschiedenen Gesinnungen. Es gibt eine tödliche Gesinnung. Das ist die Gesinnung des Fleisches. Und dann gibt es eine andere Gesinnung, nämlich die Gesinnung des Geistes, welche Leben und Frieden ist. Ja, was ist eigentlich eine Gesinnung? Das Wort Gesinnung steht für das Denken, für das Wollen und Handeln eines Menschen. Und statt Gesinnung könnte man auch Denkweise, Einstellung oder Grundhaltung sagen. Die Gesinnung eines Menschen wird in seinem Handeln sichtbar und drückt sich in den Zielen aus, die er hat. Und die Denkweise eines Menschen, der in Christus ist, in dem der Geist des Lebens ist, die unterscheidet sich grundlegend von der Denkweise eines Menschen, der nicht an den Herrn Jesus glaubt. Wir haben das in den letzten zwei Wochen im Insiderkurs behandelt. Christen sind anders. Und die anderen merken das. Wir fallen auf, weil wir anders sind, weil wir anders denken, weil wir anders handeln und weil wir andere Ziele haben. Als ich nach unserem Jahr in Salzburg wieder angefangen habe zu arbeiten, da haben mir mehrere Kollegen gesagt, ich habe ehrlich gesagt nicht daran geglaubt, dass du überhaupt wieder zurückkommst. Warum? Ja, sie haben gemerkt, dass ich eine andere Gesinnung habe. Das passt überhaupt nicht in ihr Denken, dass jemand sich eine Auszeit von einem Jahr nimmt, nicht um Urlaub zu machen, sondern um die Bibel zu studieren. Sie dachten, wenn ich so anders bin als sie, dann werde ich ganz sicher nicht in das Berufsleben zurückkehren. Und auch als ich letztens meinem Chef mitgeteilt habe, dass ich irgendwann mal gern auf 80% reduzieren würde, da hat er mich auch gleich gefragt, ob das dann nur der erste Schritt ist, um ganz aus dem Berufsleben auszusteigen, oder ob ich meine berufliche Zukunft grundsätzlich schon noch bei Seeberger sehe. Ich hoffe, ich konnte ihn diesbezüglich beruhigen. Ja, wie unterscheidet sich jetzt die Gesinnung des Geistes von der Gesinnung des Fleisches? Was ich schon angesprochen habe, ist das, wohin eine Gesinnung letztendlich führt. Die Gesinnung des Fleisches ist eine tödliche Gesinnung. Sie führt letztendlich zum Tod. Die Gesinnung des Geistes dagegen ist Leben und Frieden. Warum führt die Gesinnung des Fleisches zum Tod? Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott. Inwiefern ist diese Gesinnung Feindschaft gegen Gott? Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht. Die Denkweise des Fleisches steht in totalem Widerspruch zum Gesetz Gottes und daher ist sie Feindschaft gegen Gott. Und letztendlich führt sie dann zum Tod. Was bedeutet das für die Menschen, die die Gesinnung des Fleisches haben, weil sie nicht an Gott glauben? Hier steht, die aber, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Wenn du nicht an Jesus glaubst, dann kannst du Gott nicht gefallen. Wenn du dein Leben dem Herrn Jesus nicht anvertraust, wenn du ihm nicht die Herrschaft über dein Leben übergibst, dann kannst du Gott nicht gefallen. Es geht nicht. Es ist schlichtweg unmöglich. Du kannst gute Werke tun, noch und nöcher. Du kannst religiöse Übungen machen, so viel du willst. Du kannst Wallfahrten zu allen möglichen heiligen Städten machen. Es wird dir alles nichts nützen. Du kannst Gott nicht gefallen, wenn du nicht in Christus bist. Und Gott kann keinen Gefallen an dir finden, solange nicht der Geist des Lebens in dir ist. Und solange der Geist des Lebens dir nicht eine andere Gesinnung verliehen hat. Es geht nicht, denn die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Ja, wohin die unterschiedlichen Gesinnungen führen, das haben wir jetzt gesehen. Wie sie sich ausdrücken und auswirken, das schreibt Paulus in einem anderen Brief, nämlich an die Galater. Und dazu schlagen wir mal Galater Kapitel 5 auf. Galater 5 und wir lesen mal die Verse 16 bis 18. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Die Gesinnung des Geistes und die Gesinnung des Fleisches sind einander entgegengesetzt. Sie vertragen sich absolut nicht. Das wissen wir ja schon. Die Menschen, die im Geist wandeln und die durch den Geist geleitet werden, also die durch den Glauben an den Herrn Jesus in Christus sind, die werden die Lust des Fleisches nicht vollbringen, steht hier. Warum nicht? Weil sie eine andere Gesinnung haben, eine total andere Denkweise. Was ist aber nun die Lust oder die Begierde des Fleisches? Wie drückt sich die Gesinnung des Fleisches aus? Dazu lesen wir weiter Verse 19 bis 21. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, wie ich auch vorhergesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Jemand, der streitet, jemand, der eifersüchtig oder neidisch ist, der offenbart dadurch, dass er eine Gesinnung des Fleisches hat. Oder wenn du dich betrinkst, dann zeigst du, dass in dir die Gesinnung des Fleisches ist. Wenn du Spaltungen verursachst, Freundschaften zerstörst, Beziehungen zerbrichst, dann deutet das auf eine fleischliche Gesinnung hin. Das heißt nicht, dass diese Dinge bei Christen nicht vorkommen können. Auch wenn der Geist des Lebens in uns ist, leben wir alle noch in unserem alten Leib, in dem Leib des Fleisches und können daher in solche Sünden fallen. Aber wenn das passiert, dann tun wir darüber Buße. Wir bekennen es und schämen uns dafür. Und wir bemühen uns, so etwas nicht mehr zu tun. Wenn aber diese Dinge bei dir in deinem Leben keine Ausnahmen sind, sondern wenn dein Leben voll davon ist, dann solltest du dich ernstlich fragen, ob du wirklich den Geist Gottes hast. Das Leben eines Menschen, der in Christus ist, sieht anders aus. Er hat eine andere Gesinnung. Und diese Gesinnung wird in seinem Leben sichtbar. Wodurch? Das lesen wir in den Versen 22 bis 25, immer noch Galater 5. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und den Begierden. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Wer den Geist des Lebens hat, der lebt nicht in den Werken des Fleisches. Er hat das Fleisch mit seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Er findet keinen Gefallen daran und es widerstrebt ihm, so etwas zu tun. Und wenn du doch mal lieblos bist und streitest, dann bist du todunglücklich und schaust, wie du das so schnell wie möglich wieder in Ordnung bringen kannst. Der Geist des Lebens bewirkt in dir eine andere Gesinnung, nämlich die Gesinnung des Geistes. Und diese Gesinnung drückt sich aus in der Frucht des Geistes. Den Menschen fällt auf, dass du liebevoll bist. Sie fragen dich, warum du immer so fröhlich bist und warum du immer so eine Ruhe ausstrahlst. Sie bemerken, dass du ehrlich und treu bist und sie wundern sich, wie du so sanftmütig reagieren kannst, wenn du persönlich angegriffen wirst. Und was sie gar nicht verstehen können, ist dein enthaltsamer Lebensstil. Wie kannst du Spaß haben ohne Alkohol? Wie kannst du bloß ohne Fernseher leben? Nicht, dass wir nicht auch mal ein Bier trinken oder einen Film oder ein Fußballspiel anschauen oder so. Aber sie merken einfach, dass wir anders sind. Und wisst ihr was? Genau das sollen sie auch. Genau darum hat der Herr Jesus uns in diese Welt gesandt. Petrus ermahnt uns in 1. Petrus 2, Vers 11 und 12 dazu, uns der fleischlichen Begierden zu enthalten, die gegen die Seele streiten, und dass wir unseren Wandel unter den Nationen ehrbar führen, damit sie aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Und den Menschen, und der Herr Jesus sagt auch in Matthäus 5, Vers 16, so ziemlich das Gleiche, nämlich, ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Lass die Menschen sehen, dass du eine andere Gesinnung hast. Mache deine Gesinnung des Geistes sichtbar. Leuchte unter den Menschen mit deinem geheiligten Charakter. Lass sie deine guten Werke sehen. Nicht um dich selbst zu verherrlichen, sondern um auf das große Licht hinzuweisen, um sie auf Christus aufmerksam zu machen, damit sie durch dein Zeugnis zum Glauben an den Herrn Jesus kommen und gerettet werden. Der Geist des Lebens hat in dir eine andere Gesinnung bewirkt, eine Gesinnung des Geistes, welche Leben und Frieden ist. Also lass deine Gesinnung sichtbar werden. Der dritte Punkt ist ein anderer Leib. Vielen Dank. Vielleicht hilft's. Ich habe da zwar selber Wasser mitgebracht, aber das brauche ich nachher noch. Also der Geist des Lebens bewirkt drittens, dass du einen anderen Leib bekommen wirst. Wir lesen Römer 8 weiter, die Verse 9 bis 11. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also der Geist des Lebens bedeutet für uns ein anderes Gesetz, eine andere Gesinnung und drittens ein anderer Leib. Es bedeutet ein neues Gesetz, eine neue Gesinnung, ein neuer Leib. Die ersten beiden Punkte sind erfüllt. In dem Moment, wo jemand sein Leben Christus übergibt. Ich bin bereits frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Durch das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Einfach weil ich in Christus bin. Ich habe bereits eine andere Gesinnung, die Gesinnung des Geistes, welche Leben und Frieden ist. Weil ich nach dem Geist bin. Und weil ich nach dem Geist wandle, aber ich habe noch keinen anderen Leib. Ich bin noch immer in meinem alten Leib, der der Sünde wegen tot ist, das heißt, welcher dem Tod geweiht ist. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Heute Morgen haben sich einige mit den Worten, der Herr ist auferstanden, begrüßt. Und ich erwidere diesen Gruß meistens so, ja, und wir werden auch. Sind das nicht tolle Aussichten? Wir werden auferstehen. Hier steht es. Schwarz auf weiß. Der Geist Gottes wird auch unsere sterblichen Leiber wieder lebendig machen. Freust du dich darauf? Ich auf jeden Fall. Warum bin ich mir da so sicher? Na, weil es in der Bibel steht natürlich. Aber Paulus sagt es hier auch nicht einfach nur so daher, sondern er begründet es auch. Wegen seines in euch wohnenden Geistes. Ja, vorhin habe ich ein bisschen was über das In-Christus-Sein gesagt. Dann haben wir gelesen, dass wir nach dem Geist sind. Und jetzt schreibt Paulus, dass wir im Geist sind. Und dann noch, dass Gottes Geist in uns wohnt. Wie kannst du in etwas sein, das gleichzeitig in dir ist? Naja, ein Fisch lebt im Wasser. Gleichzeitig hat er Wasser in sich drin. Ohne Wasser in seinem Körper würde sein Fisch vertrocknen. Und wir Menschen leben in der Luft, also nicht so wie die Vögel, ja. Aber wir sind von Sauerstoff umgeben. Und gleichzeitig haben wir den Sauerstoff in uns drin. Ohne Sauerstoff in uns und ohne Sauerstoff um uns herum könnten wir nicht leben. Und genauso lebt der Gläubige im Geist und hat gleichzeitig den Geist des Lebens intus. Der Geist Gottes wohnt in uns. So, und damit ihr euch das bildlich ein bisschen besser vorstellen und es euch auch besser merken könnt, habe ich hier eine Kanne mit Wasser und ein kleines leeres Glas mitgebracht. Jetzt tue ich mal dieses Glas in die Wasserkanne. So. Seht ihr das Glas, Kinder? So, jetzt meine Frage. Ist das Glas im Wasser oder ist das Wasser im Glas? Also, sowohl als auch, ja? Beides. Und wenn du dein Leben Jesus anvertraust, in dem Moment, wo du dich dazu entscheidest, an den Herrn Jesus zu glauben, in dem Moment, wo du dein Leben Gott übergibst, genau in diesem Moment wirst du in den Geist Gottes hineingetunkt. Und gleichzeitig kommt der Heilige Geist in dich hinein und ab diesem Zeitpunkt wohnt er in dir. Und in dir wohnen heißt, er ist in dir zu Hause. Gott betrachtet dich dann als sein Haus, in dem er wortwörtlich wohnt. Du bist kein Hotel, in welchem er hin und wieder absteigt, um dort zu übernachten. Er ist doch kein Gast. Ich bin sein Heim. Und wisst ihr, ich kann das gar nicht hören, wenn Christen beten, komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Nein, der Jesus ist nicht unser Gast. Er ist nicht mein Gast. Er ist mein Herr und er wohnt in mir. Ich will nicht, dass er nur zu Besuch kommt. Ich habe ihm mein Leben übergeben, damit er mein Herr sei. Er ist mein Chef, mein Eigentümer, mein König. Ich gehöre ihm und ich diene ihm. Und er hat in meinem Leben das Sagen. Er ist nicht mein Gast. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn Gottes Geist also dagegen nicht in dir wohnt, dann gehörst du nicht Gott. Dann bist du nach wie vor unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und in dem Fall magst du vielleicht den Herrn Jesus als deinen Gast betrachten. Ja? Es mag dein todgeweihtes Leben ein bisschen verbessern, wenn du dich bemühst, nach Gottes Wort zu leben, ohne ihm dein Leben zu übergeben. Es kann ja auch nicht ohne positive Auswirkungen bleiben, wenn man sich nach Gottes Wort richtet. Aber letztendlich nützt es alles nichts, wenn Gottes Geist nicht in dir wohnt. Es ist alles umsonst, wenn du stirbst, ohne dein Leben dem Herrn anvertraut zu haben, ohne ihm die Herrschaft über dein Leben übertragen zu haben. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. In diesem Vers kann es sich nach meinem Verständnis nicht um den Geist Gottes handeln, sondern es ist wohl unser menschlicher Geist gemeint. Wir leben in einem Spannungsfeld. Und unser Geist, unser menschlicher Geist, der ist lebendig gemacht durch den Geist des Lebens in Christus Jesus. Unser Leib dagegen ist immer noch tot der Sünde wegen. Unser Körper ist dem Tod geweiht. Er ist noch nicht frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und so leben wir in einem Kampf. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Haben wir vorhin in Galater 5 gelesen. Und in diesem Spannungsfeld leben wir. Und das ist nicht leicht. Es ist unsagbar anstrengend. Immer wieder müssen wir uns überwinden. Wir kämpfen gegen die Lüste und Begierden unseres Fleisches an. Und wir sehnen uns nach der Erlösung unseres Leibes. Und Paulus drückt es in Römer 8, Vers 23 sehr treffend aus. Wir seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Und nicht nur wir allein seufzen, die ganze Schöpfung seufzt mit uns. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern dessen wegen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Geburtswehen liegt bis jetzt. Römer 8, Vers 20 bis 22. Also die ganze Schöpfung seufzt mit uns zusammen und sehnt sich auf ihre Erlösung. Genauso wie wir uns nach der Erlösung unseres Leibes sehnen und wie wir uns darauf freuen. Aber wenn es soweit sein wird, dann wird alles Seufzen vergessen sein. Denn es wird so herrlich sein, dass wir keinen Gedanken mehr daran verlieren werden, wie wir momentan darunter leiden, in diesem Spannungsfeld zwischen Geist und Fleisch leben zu müssen. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Römer 8, Vers 18. Wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in uns wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in uns wohnenden Geistes. Dein Leib wird erlöst werden. Derselbe, der unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, derselbe wird auch deinen sterblichen Leib lebendig machen. Und der Geist Gottes in dir ist die Garantie dafür. Der Geist des Lebens wird dafür sorgen, dass du einen anderen Leib bekommen wirst. Der Geist des Lebens in Christus Jesus. Was bedeutet dieser Geist für dich persönlich? Erstens, der Geist des Lebens bedeutet ein anderes Gesetz. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Danke Gott dafür. Zweitens, der Geist des Lebens bedeutet eine andere Gesinnung. Der Geist des Lebens in Christus Jesus hat in dir eine andere Gesinnung bewirkt. Mache diese Gesinnung sichtbar. Lass die Menschen deine guten Werke sehen zur Verherrlichung des Vaters, der in den Himmeln ist. Drittens, der Geist des Lebens bedeutet ein anderer Leib. Der Geist des Lebens in Christus Jesus, der in dir wohnt, ist die Garantie dafür, dass Gott deinen sterblichen Leib auferwecken wird. Halte diese Hoffnung fest, denke an diese herrliche Zukunft und freue dich darauf.